RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnet.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Bei einer Razzia in Polen hat die Polizei eine Autoschieberbande zerschlagen. Die Gruppe soll in Berlin Dutzende Fahrzeuge gestohlen haben. Steve Neuwirt, RBB 24.
Bei dem länderübergreifenden Einsatz sind am Morgen im Großraum Posen im Westen Polens 12 Wohnungen und andere Räume durchsucht worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden 5 Verdächtige festgenommen. Die Männer haben laut Staatsanwaltschaft Autos im Raum Berlin mit gefälschten Nummernschildern nach Polen gefahren. Es gehe um mindestens 83 Wagen im Wert von fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos dann in extra dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden.
In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Auf Videos ist zu sehen, wie große Schuttmassen in einer Staubwolke ins Tal stürzen. Nach Angaben der Gemeinde wurden mehrere Häuser getroffen. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Die rund 300 Einwohner hatten das Dorf deshalb verlassen. Derzeit wird aber eine Person vermisst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Und der kommt aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie weit will die israelische Regierung noch im Gazakrieg gehen? Heute jedenfalls meldete Jerusalem, dass das Militär den Chef der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, Mohammed Sinwar, getötet habe. Doch das wird die Kämpfe im Gazastreifen nicht beenden. Eine Waffenruhe mit der Hamas hatte das israelische Militär ja trotz Bemühungen um ein Ende der Kämpfe im März beendet. Ausländische Kritiker befürchten, dass Netanyahu die Palästinenser aus Gaza ganz vertreiben will. Mit der Lage im Gazastreifen hat sich heute auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York beschäftigt. Thema war auch die Arbeit einer umstrittenen neuen Hilfsorganisation. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Die gesamte Bevölkerung von Gaza steht vor einer Hungersnot, warnte die Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozess, die niederländische Diplomatin Sigrid Kaag. Die bisher von Israel zugelassenen Hilfslieferungen reichten bei weitem nicht aus. Dies ist vergleichbar mit einem Rettungsboot, nachdem das Schiff gesunken ist, sagte Kaag.
But this is comparable to a lifeboat after the ship has sunk.
Unter der neuen Offensive Israels leide vor allem die palästinensische Zivilbevölkerung. Ihre Lage werde immer verzweifelter. Wörtlich sagte die Nahostkoordinatorin der Vereinten Nationen, anstatt auf Wiedersehen zu sagen oder bis morgen, sagen die Palästinenser jetzt, wir sehen uns im Himmel.
Instead of saying goodbye, see you tomorrow, Palestinians now say, see you in heaven.
Noch deutlicher war der Bericht eines Arztes aus Kalifornien. Dr. Feroz Sidwar arbeitete mehrfach freiwillig als Chirurg im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO im Gazastreifen. In den 5 Wochen in Gaza dort habe er keinen einzigen Soldaten behandelt, sagte Dr. Sidwar.
I did not see or treat a single combatant.
Meine Patienten waren 6-jährige Kinder mit Granatsplittern im Herzen oder Kugeln im Kopf und schwangere Frauen mit offenem Unterleib und getöteten Föten.
And their fetuses cut in two while still in the womb.
Seine Operationen musste er größtenteils ohne Elektrizität auf dreckigen Böden durchführen. Fast die Hälfte der Kinder, die er behandelt habe, wolle nicht länger leben, sagte der Chirurg aus Kalifornien und wandte sich dann an die Botschafterrunde im Sicherheitsrat. Ich frage mich, ob einem der Mitglieder hier im Sicherheitsrat jemals ein 5-jähriges Kind begegnet ist, das nicht länger leben will.
I wonder if any member of this council has ever met a 5-year-old child who no longer wants to live.
Der israelische UN-Botschafter Danny Danon wies die Kritik an seiner Regierung scharf zurück und gab den Vereinten Nationen die Schuld an der drohenden Hungersnot in Gaza. Wir haben Gaza geöffnet und den Hilfstrucks sichere Wege angeboten, aber die UN kam nicht. Die UN muss aufhören, Panik zu schüren und anfangen, Hilfe zu liefern. Stellt euer Ego hintan und macht euren Job. Israels UN-Botschafter forderte die Vereinten Nationen dazu auf, die neue Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation zu unterstützen. Nur so sei sichergestellt, dass die Terrororganisation Hamas die Hilfslieferungen nicht mehr für ihre Zwecke missbrauche. Ähnlich äußerte sich der Vertreter der amerikanischen UN-Botschaft John Kelly. Wir rufen die UN auf, mit der neuen Hilfsorganisation und Israel zusammenzuarbeiten, damit das neue Hilfssystem für alle funktioniert. Dagegen sprachen sich die europäischen Mitgliedstaaten im UN-Sicherheitsrat dafür aus, die Hilfslieferungen für Gaza weiterhin unter Federführung der Vereinten Nationen durchzuführen.
Die schwarz-rote Regierung hatte ja schon im Wahlkampf eine schärfere Migrationspolitik versprochen. Strengere Grenzkontrollen, die gibt es ja bereits seit ein paar Wochen. Jetzt hat das Kabinett Gesetzentwürfe beschlossen, um der Migration in Deutschland engere Grenzen zu setzen. So soll beispielsweise der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus ausgesetzt werden. Das sind Geflüchtete, die hier zwar kein Asyl bekommen, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in ihren Heimatländern politische Verfolgung, Folter oder die Todesstrafe droht. Anne-Kathrin Mellmann fasst zusammen.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Ja, und genau diese Gesetzesvorhaben hat Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU ja heute auch der Presse präsentiert. Und unsere Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz hat genau zugehört und kommentiert, man sollte nicht auf die Augenwischerei dieser neuen Vorschläge hereinfallen.
Die Meinung.
Wer dem neuen CSU-Innenminister Alexander Dobrindt zugehört hat, sollte skeptisch werden. Das war ein Paradebeispiel für Symbolpolitik. Da verkauft jemand Schwarz für Weiß. In den ersten 10 Sekunden seines Pressestatements hat Dobrindt wörtlich gesagt, Wir haben heute Entscheidungen getroffen zur Reduzierung der illegalen Migration. Und das stimmt nicht. Was das Kabinett heute abgeschafft hat, ist eines der wenigen kontrollierten Instrumente regulärer Migration, die Deutschland überhaupt hat. Es geht um den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten. Familiennachzug hieß bis jetzt maximal 1000 Menschen pro Monat, also ziemlich wenige, die streng überprüft werden, von denen deutsche Behörden alles wissen, was sie wissen wollen. Sonst werden diese Leute nämlich nicht zugelassen. Familiennachzug hieß bis jetzt, dass eine Person, der man hier in Deutschland ganz offiziell Schutz gewährt hat, ihren Ehepartner, Kinder oder Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nachholen darf und damit auch emotional stabiler hier ankommen kann. Wenn diese handverlesenen 1000 Menschen im Monat von einem Innenminister mal eben zu illegalen Migranten gemacht werden, dann finde ich das respektlos und selbstgefällig. Das ist Steckenbleiben im Wahlkampf oder aber auch jetzt unter dem Druck stehen, das einhalten zu müssen, was man im Wahlkampf so alles versprochen hat. Egal wie unsinnig es ist, solange es hart genug klingt. Dobrindt begründet die Maßnahme auch mit der Überlastung der Behörden. Ich hätte da mal eine verrückte Idee. Warum nicht endlich was tun gegen die Überlastung der Behörden? Warum die Ausländerbehörden nicht nach 10 Jahren Debatte endlich mal ausstatten mit mehr Personal? Momentan warten Menschen, die auf den Familiennachzug setzen, rund 2 Jahre, bis so ein Verfahren durch ist, wegen der strengen Kontrollen, der geringen Anzahl, die einreisen darf, und der überforderten Behörden. Dobrindt will den starken Mann markieren. Aber mit Verlaub, lassen Sie sich nicht schwarz für weiß verkaufen, sondern schauen Sie genau auf die Promomaschine. Alexander Dobrindt.
Ein Kommentar war das von Bianca Schwarz. Und wir bleiben bei der Bundesregierung und kommen zu einem anderen Plan auf deutschen Bankkonten. Da schlummern ja Milliarden Euro, die anscheinend niemandem gehören. Die Rede ist von sogenannten nachrichtenlosen Konten. Das sind solche Bankkonten, auf denen sich schon lange nichts mehr bewegt, weil die Inhaberin oder der Inhaber möglicherweise verstorben ist. Die Bundesregierung plant genau diesen Schatz jetzt zu heben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, dass das Geld in einen Fonds für soziale Investitionen fließen soll. Doch das ist offenbar gar nicht so einfach möglich. Marius Rudolph hat nachgefragt.
Wie viel Geld genau auf nachrichtenlosen oder unbewegten Konten liegt, dazu gibt es verschiedenste Schätzungen. Mal ist von 2 bis 4 Milliarden Euro die Rede, mal sogar von bis zu 9 Milliarden. Aber das ist nicht das Einzige, was bei diesen Konten bisher nicht geklärt ist, sagt Thorsten Höche, Chefjustiziar des Deutschen Bankenverbands.
Frage eines unbewegten Kontos ist eine Frage des Zeitraums. Nach welchem Zeitraum, wenn da keine Bewegung stattgefunden hat, will dann der Staat auf diese Mittel zugreifen. Dafür gibt es derzeit keine gesetzlichen Vorgaben. Also die Frage, was als unbewegtes Konto angesehen wird, ist eigentlich offen.
Ob ein Konto nach 5 Jahren ohne Bewegung zu einem Nachrichtenlosen wird oder aber erst nach 10 oder 20, das müsste die Bundesregierung also in einem Gesetz festlegen, erklärt Höche, der noch ein weiteres rechtliches Problem sieht.
Und grundsätzlich ist es schon so, das ist natürlich auch ein Eingriff in Eigentumsrechte des Erblassers bzw. des Bankkunden, der ja möglicherweise, wenn wir es richtig verstehen, auch gar nicht unbedingt verstorben sein muss.
Heißt also, der Staat könnte sich im schlimmsten Fall Geld von den Banken holen, das eigentlich jemand anderem gehört, nämlich dem Kontoinhaber, nur weil dessen Konto als nachrichtenloses Konto eingestuft wurde. Noch ist dieses Szenario aber ein reines Gedankenspiel, denn bisher gibt es nur die Absichtserklärung aus dem Koalitionsvertrag und kein fertiges Gesetz. Fraglich ist aber auch, ob sich so eine Regelung, wie sie Höche befürchtet, mit dem deutschen Recht überhaupt vereinbaren ließe. Denn bisher ist es so, dass selbst wenn der Kontoinhaber verstorben ist, zunächst erstmal geklärt werden muss, ob es Erben gibt. Und nur wenn sich kein Erbe bei den Banken meldet und die Gerichte niemanden ausfindig machen können, geht das Geld nach der aktuellen Rechtslage sowieso schon an den Staat über.
Dann wird eben halt das Erbrecht des Fiskus festgestellt, der dann im Grunde ganz normal, wie jeder andere Erbe auch, die Ansprüche gegen über Banken und anderen Schuldnern dann geltend machen kann. Er ist dann in der Stellung wie ein Erbe, also wie ein Angehöriger quasi.
Das Geld geht dann an das Bundesland, erklärt Höche, in dem der verstorbene Kontoinhaber seinen letzten Wohnsitz hatte. Wenn der Staat das Erbe aber nicht geltend macht, verjährt der Anspruch nach 30 Jahren. Dann kann die Bank selbst das Geld behalten.
Die Bundesregierung will also ran an das Geld von den vergessenen Konten, Marius Rudolph berichtete.
Thank you.
Die Zeit, es ist 21.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Erst Silber und jetzt auch noch Gold. Carina Schönmeier hat bei der Tourneem in Leipzig den Mixteam-Wettbewerb gewonnen. Zusammen mit Timo Eder ließ die Bremerin im Finale das Duo aus Großbritannien hinter sich. Schönmeier war zuvor schon mit der Frauenmannschaft Zweite geworden. Aus Leipzig Florian Winkler.
Großer frenetischer Jubel in Leipzig. Das Messedach hob ab. Der erste Titel für Deutschland bei diesen Europameisterschaften dank eines starken DTB-Duos im neuen Mixteam-Wettbewerb Carina Schönmeier und Timo Eder. Bei der Premiere zeigten sich beide zu Beginn stabil am Boden und zogen als Sechste unter tosendem Applaus der gut 5000 Turnfans, die für eine tolle Atmosphäre hier sorgten, in die zweite Runde ein. Dann überzeugte das deutsche Duo an ihren Paradegeräten mit Bestwertung. Der Ludwigsburger am Barren und die Bremerin am Sprung. Und mit dieser Punktzahl war Silber bereits sicher, aber im Finalduell gegen das Team aus Großbritannien machten die beiden 19-Jährigen, die noch an Reck und Schwebebalken turnten, dann alles klar. Hauchdünn behaupteten sie Platz 1 und damit das erste EM-Gold seit 2022. Bronze hinter den Briten ging an Italien.
Zwei Medaillen für Carina Schönmeier. Auf vier Medaillen bringt es Moritz Wesemann bei der Europameisterschaft der Wasserspringer. Der Hallenser wurde zum Abschluss der Wettkämpfe in der Türkei Dritter vom 3-Meter-Brett. Zuvor hatte Wesemann zwei Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Tennis. Der eine weiter, die andere raus. Das ist die gemischte deutsche Tagesbilanz bei den French Open. Während für Eva Lys das Turnier zu Ende ist, steht Daniel Altmaier in der dritten Runde. Aus Paris Guido Ringel.
Daniel Altmaier mag Paris, sorgt hier immer wieder für gute Ergebnisse. Und jetzt, mit seinen 26 Jahren, steht er wieder in der dritten Runde der French Open. Nach einem umkämpften Viersatzsieg gegen den Tschechen Kopriva. Ein schwieriges Match auf einem kleinen Nebenplatz, auch wegen der Bedingungen schwierig. Mal Regen, mal Sonne und vor allem viel Wind.
Klar, war das doch heute, wenn man so eine Balance nimmt zwischen Tennis, mental und fitnesstechnisch, war das Mentale definitiv das Wichtigste heute.
Altmaier war nicht ganz so mutig und wuchtig wie in der Runde zuvor. Am Mittwoch eher ausgeglichen und sachlich und er ließ sich auch immer wieder auf lange Ballwechsel ein. Insgesamt aber hat's geklappt, auch wenn's nicht so spektakulär war wie im Match in der ersten Runde. Aber schön siegt nicht immer, manchmal setzt sich eben auch nur Konstanz durch. Und die hat Altmaier nun wieder in die Runde der besten 32 Spieler bei den French Open gebracht. Nicht geschafft hat diesen Sprung Eva Lys. Die Hamburgerin ist nach einem eher schwachen Match ausgeschieden. Dafür aber freut sich Paris weiter über einen der Topstars. Carlos Alcaraz ist mit wieder imposantem Tennis eine Runde weiter.
Morgen steht dann wieder Alexander Zverev auf dem Platz. Gegen den Weltranglisten 88. Jesper de Jong aus den Niederlanden ist er der klare Favorit. Und der Hinweis schon einmal, wir werden auch morgen live aus Paris berichten. Abschließend noch eine Meldung vom Handball. Dieser Erfolg kommt zu spät für den ersten VfL Potsdam. Der bereits als Absteiger feststehende Bundesligist hat heute seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. In Hannover gewann der Tabellenletzte 27-26. Und soweit der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte, dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kavi Koroschi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shahar bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shahar.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema des In-Arbeit-Bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shahar würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdam, das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin Schulen.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreis Elternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit so einfach umgesetzt in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum kurz Fez in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung Fez City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben, mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum Fez gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das Fez zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das Fez in der Wuhlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen sollen deshalb schnell beschlossen werden, ebenso wie Bürokratieabbau und niedrigere Energiepreise. Außerdem will die Koalition die notwendigen Gesetze für das staatliche Infrastrukturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschieden. Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin mitgeteilt. Die Ukraine könne mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland vorgehen. Russland hat der neuen Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin mitgeteilt. Die Ukraine könne mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland vorgehen. Russland hat der Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Für das ARD-Studio Moskau Björn Blaschke.
Dmitri Peskow äußerte sich, der Sprecher des Kreml. Deutschland und Frankreich konkurrierten um einen Meistertitel. Wer schafft es besser zu provozieren? Und die ukrainisch-deutsche Übereinkunft sei eine Behinderung der Friedensbemühungen.
In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Eine Person wird noch vermisst. Aus Genf Katrin Hondel.
Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Neukölln und Lichtenberg durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerte Fahrerkabine des Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad, morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken, Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad. Die Zeit, es ist 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube, hallo. Wer schwarz arbeitet, dem geht's nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf der Hand. Viele würden gern legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation, die machen das schwer möglich. Auf diese Probleme sollte der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, die Haar- und Bartschnitte für Männer anbieten. Amelie Ernst hat sich umgehört.
Dieses Geräusch bestimmt den Alltag von Shadi Al-Shahal und seinen 2 Mitarbeitern. In seinem Barbershop im Potsdamer Zentrum Ost bietet er für Jungs und Männer alles an, von der Rasur über Trendfrisuren bis hin zur Gesichtspflege. Vor 15 Jahren kam Shadi Al-Shahal nach Deutschland und konnte lange nicht in seinem Beruf als Friseur arbeiten. Der Weg bis zur Anerkennung seines Abschlusses war lang.
Ja, ich bin Meister, ich bin Lehrchef, aber ich komme aus dem Libanon. Aber in Libanon ist es 20 Jahre Arbeit in Tresor, aber in Deutschland 15 Jahre.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Auch das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten.
Wir haben tatsächlich in Cottbus zwei Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema, das in Arbeit bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat das ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Und wir bleiben beim Thema Arbeit und fragen, arbeiten die Deutschen zu wenig? Das steht nach Forderung von Kanzler Merz im Raum. Die Deutschen, die sollen mehr arbeiten. Merz will so die Wirtschaftsflaute überwinden. Und die Studienlage, die scheint dem Kanzler recht zu geben. Die wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland sind im Durchschnitt niedriger als in anderen Ländern. Aber was heißt das jetzt? Oder anders gesagt, was bedeutet das? Damit beschäftigt sich 11KM, der Tagesschau-Podcast, mit Viktoria Koopmann und Hans-Joachim Viehweger.
Wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
So, los geht's. Das Bruttosozialprodukt ist zu niedrig. Die deutsche Wirtschaft hängt seit Jahren durch. Also fordert Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt von den Deutschen, dass sie mehr arbeiten sollen. Eine aktuelle Studie, die stützt seine Forderung vermeintlich und besagt, in Deutschland wird weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Aber stimmt das? Korrespondent Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist Experte für die Themen Arbeit und Wirtschaft. Mit ihm checken wir drei Vorschläge, wie sich Arbeit in Deutschland ändern könnte. Und wir klären, was dran ist am Vorwurf, die Deutschen seien einfach zu faul. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Hallo Hans-Joachim.
Ja, hallo Viktoria.
Hans-Joachim, sind die Deutschen zu faul?
Ja, also so eine pauschale Aussage, die würde ich jetzt nicht treffen. Das beginnt ja schon damit, dass es in der öffentlichen Debatte oft nur um Erwerbsarbeit geht, also um bezahlte Arbeit, die sich dann ja in den Statistiken wiederfindet. Was ist, ja, ich frage einfach mal mit Papas oder Mamas, die sich um ihre Kinder kümmern, Menschen, die sich um ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, kümmern, was mit denen, die ehrenamtlich arbeiten. Also nur weil da jetzt kein Preisschild dran gemacht ist, hat es ja doch einen Wert. Aber auch wenn es um die eigentliche Erwerbsarbeit geht, da muss man sich schon die verschiedenen Statistiken ganz genau anschauen. Jetzt fange ich mal mit einer Studie an, die diese These mit den faulen Deutschen in Anführungszeichen auf den ersten Blick zu bestätigen scheint. Da gab es eine Untersuchung vom Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah. Die Leute, die dort arbeiten, die sind natürlich in sich unabhängig, aber bezahlt wird das ganze Institut eben von der Wirtschaft. Und die haben sich jetzt einfach mal angeschaut, wie ist das mit Menschen zwischen 15 und 64, wie lang die im Schnitt arbeiten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und dann liegt Deutschland tatsächlich weit unten. Also klingt nach faul, ja. Mhm. Aber Vorsicht, das ist so ein Durchschnittswert, der sagt alles und irgendwie auch nichts. Ich hätte nämlich auch noch eine andere Statistik im Angebot, und zwar die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Die Zahl ist auf einen Rekordwert von gut 46 Millionen gestiegen. Also von wegen faul, oder?
Wenn wir hier von der Arbeitszeit sprechen, dann geht es um die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr. Das blendet ja andere Parameter wie diesen Rekordwert an Erwerbstätigen in Deutschland erstmal aus.
Exakt. Und da stellt man eben fest, einerseits mehr Menschen arbeiten, aber der Durchschnitt von demjenigen, der arbeitet, der ist gesunken. Aber woran liegt das? Nun, wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Anteil an Frauen, die in Erwerbsarbeit sind, also im Arbeitsmarkt aktiv sind, dass der gestiegen ist. Aber eben in Teilzeit. Und das senkt dann wiederum die durchschnittliche Wochen- und Jahresarbeitszeit pro Person. Mhm. Zugegeben, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber eben ein ganz wesentlicher. Und jetzt kann man sagen, trau nie einer Statistik, wo du nicht ganz genau ins Kleingedruckte geschaut hast. Aber eins würde ich unterm Strich schon noch sagen, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, also Vollzeit, Teilzeit, Überstunden, aber auch Urlaub, Krankheit, dann liegen wir bei den Arbeitsstunden klar unter den Zahlen anderer Länder. Und das kann auf Dauer schon zum Problem werden.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Arbeitszeit der Deutschen als Problem identifiziert.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Ich habe das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt und da hat sich nichts geändert. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Was will er mit dieser Aufforderung bezwecken?
Nun, der Hauptgrund ist, dass ein Hauptanliegen von Merz eben die Ankurbelung der Wirtschaft ist.
Eine solch lange Phase ohne Wirtschaftswachstum haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Und da gibt's eben ein paar Themen, die dafür eine Rolle spielen. Natürlich Steuern, Abgaben, Energiekosten, aber eben auch Arbeitszeit. Und dass Merz dabei dann ja diesen Ausdruck
Work-Life-Balance
aufgegriffen hat, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Das ist ja eigentlich seit gut 20 Jahren ein Schlagwort, das ja zunächst mal ja völlig berechtigt die Idee vermittelt hat, nämlich dass Arbeit eben nicht das ganze Leben ist und dass es auch der Arbeit hilft, dass es einen guten Ausgleich gibt, also durch Freizeit, durch Urlaub, durch Hobbys, durch ehrenamtliches Engagement und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt auch, letzten Tage hat sich das nochmal verstärkt, dadurch, dass eben Carsten Linnemann, das ist ja der CDU-Generalsekretär, gesagt hat, bei vielen geht es jetzt gar nicht mehr oder so eine Debatte um Work-Life-Balance, sondern es klingt so nach Life-Life-Balance, also dass der Faktor Arbeit eben ganz herausfällt. Mhm. Also ich glaube, das ist der Hintergrund der Debatte, dass man sagt, wir haben ja sehr viel Fokus auf Freizeit, aber wo bleibt eigentlich die Arbeit? Und damit sind wir schon beim längerfristigen Thema Demografie, Altersstruktur, eben die Frage nach den Mitarbeitern. Das wird sicherlich ja eine der zentralen Herausforderungen für die Unternehmen in der kommenden Zeit. Nur mal zwei Zahlen, um das zu unterstreichen. In den kommenden 10 Jahren, da gehen etwa fast 20 Millionen Menschen in Ruhestand, ja in Rente. Aber nur 12,5 Millionen Menschen, Junge, kommen nach. Da klafft also eine Riesenlücke.
Ja, und demnächst, in den nächsten Jahren, gehen ja auch ganz viele von den sogenannten Babyboomern in Rente. Also die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen. Und dann fehlen die auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist ja so die Herausforderung, die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird, ne?
Ganz genau. Ein Problem für die Firmen, die Leute suchen, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft. Ja, denn unsere Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Stichwort Rente, ja. Was, wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt und die der Rentner deutlich steigt? Meine Einschätzung ist, dass sich diese Debatte tatsächlich verschärfen wird. Wir haben ja zurzeit die Regelung, dass die Rente mit 67 greift. Und in einer Zeit, in der wir alle, was total super ist, ja länger leben, wird die Frage, können wir uns da leisten, genauso lang zu arbeiten, also aufs Leben gerechnet, wird einfach an Bedeutung gewinnen. Da reicht schon ein bisschen mathematisches Grundverständnis, um zu erkennen, naja, da muss man irgendwas machen.
Und da kommen Lösungsideen ins Spiel. 3 werden aktuell besonders diskutiert. Bevor wir da gleich einsteigen, lass uns einmal zum Start auf die wirtschaftliche Lage schauen. Wie steht Deutschland aktuell wirtschaftlich da?
Also wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, da würde ich immer ein paar Dinge unterscheiden. Also ich fange immer damit an, dass ich sage, wir haben eine wirklich eine starke wirtschaftliche Basis. Da muss man nicht nur an die Großen denken, Siemens, BASF, Daimler, wen auch immer, ja, sondern gerade im Mittelstand, da gibt's viele Weltmarktführer, von denen man es oft nicht weiß. Man spricht das auch von Hidden Champions. Mhm. Also das darf man bei allen Sorgen um die Wirtschaft nicht übersehen, dass man auch die Wirtschaft jetzt nicht schlecht redet. Aber ja, es gibt akute Probleme. Das sieht man an solchen Zahlen, wie dass das Wachstum 2 Jahre lang negativ war. Jetzt könnte sich ein bisschen besser werden, was die letzten Zahlen angeht.
Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als bislang geschätzt. Von Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zum Vorquartal. Zunächst hatte die Behörde in Wiesbaden mit einem Plus von 0,2% gerechnet.
Aber da gibt es dann gleichzeitig noch viele, viele Unsicherheiten. Muss ich nur das Thema Trump und seine unberechenbare Zollpolitik an die denken. Mhm. Aber ein Problem sicherlich der Wirtschaft ist, es gibt so eine eklatante Investitionsschwäche. Also Unternehmen sagen, also wenn wir überhaupt investieren, was Neues wagen, und davon lebt ja Wirtschaft, dass man jetzt nicht nur das immer weitermacht, was man immer schon gemacht hat, sondern auch mal was Neues wagt, ja, mhm. Dann machen wir das lieber in den USA oder in anderen Ländern oder na, zum Teil ja sogar in China oder wo auch immer. Ich habe zum Beispiel vor kurzem bei so einem Kongress mit einer Frau gesprochen, die begleitet Startups.
Da bräuchten wir einfach weniger Regulierung. Also wir haben sehr viel gute Grundlagenforschung, wir haben gute Ideen, aber die wandern dann einfach ab, weil man vieles hier nicht so einfach machen kann.
Dabei spielt dann eben Bürokratie eine Rolle, Regulierung, die Dauer, wie lange zum Beispiel Genehmigungen dauern, mhm, oder Planungsverfahren insgesamt. Und das ist eben nicht nur eine Frage von Geld, ja, sondern es ist oft auch eine Frage von Begeisterung, die dabei verloren geht, mhm, und dass man dann sagt, okay, lass ich lieber bisschen eben, und da sind wir ja bei unserem Thema auch zur Frage, wie stark sind da die Regulierungen? Kann ich das mit ein bisschen mehr Arbeit organisieren? Wie kann ich durch mehr Flexibilität einfach auch Menschen gewinnen?
Und da sind wir wieder bei der Herausforderung, um die es in dieser Folge geht. Gesucht werden Lösungen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Und da stehen in der aktuellen Debatte 3 konkrete Vorschläge im Raum. Und diese 3 Vorschläge, die schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Vorschlag, der kommt von der Union und von Friedrich Merz. Was haben die sich überlegt?
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat nun der Bundeskanzler, Herr Friedrich Merz.
Was Friedrich Merz will, das ist letztendlich in verschiedenen Bereichen, dass Menschen mehr arbeiten.
Mehr Freiheit, mehr Anreize für Engagement und eigene Anstrengung schaffen wir auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leistung muss sich wieder lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
CDU, CSU und SPD, die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag einiges geschrieben zum Thema Arbeitszeit und da verschiedene Vorschläge gemacht. Ganz bekannt ist zum Beispiel, dass es sich für Rentner mehr lohnen soll, wenn sie zusätzlich noch was im Alter verdienen.
So werden wir etwa mit der Aktivrente freiwilliges Weiterarbeiten auch jenseits des 67. Lebensjahres ermöglichen.
Was die reguläre Arbeitszeit angeht, da ist die Idee von Friedrich Merz, und die steht so ein bisschen auch im Koalitionsvertrag, die Arbeitsrichtlinien, die sehen nicht so aus, dass man am Tag in der Regel nur 8 Stunden arbeiten darf.
Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Also nicht in der Regel 8 Stunden am Tag, sondern eben 40 Stunden in der Woche. Und wie das eben dann die Unternehmen aufteilen mit ihren Arbeitnehmern, das soll dann eben vor Ort geklärt werden. Kann eben heißen, an einem Tag 12, am anderen Tag nur 6 Stunden. Ich finde es interessant, dass da auch durchaus immer wieder Arbeitnehmer gibt, die sagen, das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde das ganz gut sogar. Mhm. Ich weiß von Baustellen, da sind dann Arbeitnehmer vor allem aus dem Ausland, und die sagen, naja, lieber arbeite ich so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da klotze ich richtig ran. Dann kann ich am Freitag schneller zur Familie fahren. Und es gibt jetzt ein Pilotprojekt einer Münchner Klinik, die macht zurzeit gerade einen Test mit der 4-Tageswoche für Pfleger. Jetzt, mhm, könnte man denken, 4-Tage-Woche, ah, das ist doch genau das, was der Merz nicht will. Nein, die arbeiten weiter 40 Stunden, aber, mhm, eben verteilt auf 4 Tage. Und nach dem, was ich da gelesen habe, ja, finden das viele Beschäftigte gut. Geht übrigens nur mit so einer Sondergenehmigung. Also in so eine Richtung könnte es diese Flexibilisierung nach der Vorstellung von Merz gehen.
Also es gibt Menschen, wie du sagst, die diese Flexibilisierung gut finden und generell erhofft man sich davon eine höhere Produktivität bei den Arbeitnehmerinnen, dass Ausfälle oder Krankheitstage besser aufgefangen werden und man verspricht sich je nach Auftragslage eine höhere Effizienz. Das heißt aber auch, es kann mal ein 12-Stunden-Tag werden. Wie schauen da Arbeitnehmervertretungen auf den Vorschlag dieser Flexibilisierung von Kanzler Merz?
Also an diesen Vorschlägen gibt es natürlich auch deutliche Kritik, gerade auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Also Jasmin Fahimi, die Vorsitzende, sagt also, Hände weg von unseren Errungenschaften. Und da gibt's auch dann sogar noch mehrere Verbände, die eben gewarnt haben, ja, wenn wir jetzt täglich mehr arbeiten, dann hat das natürlich eventuell auch Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz. Und beispielsweise sagt der Marburger Bund, das ist die Gewerkschaft der Klinikärzte, wollen wir wirklich von Ärzten behandelt werden, die immer länger auf den Beinen sind.
Also Vorschlag 1 lautet, für eine bessere Konjunktur die Arbeitszeit zu flexibilisieren mit all der Kritik daran. Der zweite Vorschlag, der im Raum steht, der kommt von Michael Hüter. Das ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, das diese Studie zu den Arbeitszeiten veröffentlicht hat. Der hätte gerne, dass ein gesetzlicher Feiertag wegfällt, an dem dann alle arbeiten müssten. Was würde das bringen?
Wenn ich als Journalist einen Tag mehr arbeite, dann klar, dann kann ich mehr Beiträge produzieren. Wenn ich bei einem Pharmaunternehmen angestellt wäre und da arbeite ich einen Tag mehr, dann könnte ich mehr Medikamente herstellen. Also wir sagen, durch etwas mehr Arbeitszeit steigt auch das Bruttoinlandsprodukt. Klar, man könnte sagen, in etwa um 0,5%.
Ja, das Institut der deutschen Wirtschaft, das hat das mal ausgerechnet. Streicht man einen Feiertag, dann könnte das Bruttoinlandsprodukt je nach Berechnungsmethode um so 5 bis 8,6 Milliarden Euro steigen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Feiertag ist mit so vielen Emotionen verbunden, dass ich eigentlich nicht glaube, dass es dazu kommt. Man kann natürlich so ein bisschen provozieren mit dem Vorschlag und sagen, Achtung, Achtung, schaut mal auf das Thema Arbeitszeit. Aber am Schluss wird dieser Gedanke wohl eher zur Polarisierung der Debatte beitragen. Na, ich glaube, man sollte vielleicht auch die Debatte jetzt nicht kaputt machen durch Vorschläge, die so schwierig sind, dass sie eben so emotional aufwühlend sind und eben auch vielleicht zur Polarisierung beitragen.
Der dritte Vorschlag, auf den wir schauen wollen, der kommt wieder aus der neuen Bundesregierung.
Bundesarbeitsministerin Baas hat bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert. Der Bild am Sonntag sagte sie, die Arbeitgeber müssten die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten könnten.
Der kommt von der neuen Arbeitsministerin Bärbel Baas. Die will, dass Eltern und damit vor allem mehr Frauen mehr Stunden Erwerbsarbeit leisten können. Mehr in Vollzeit statt Teilzeit gehen und dass dafür die Bedingungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung.
Es ist nicht nur so, dass alle gerne 45 Stunden in der Woche arbeiten, sondern ich glaube, man muss einfach, wenn man Beruf, Familie vereinbaren will, auch dazu kommen, dass man Angebote macht. Mhm. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt.
Wenn wir eben gehört haben, die Tatsache, dass so viel weniger Arbeitsstunden geleistet werden, die wird vor allem darauf zurückgeführt, dass eben Menschen in Teilzeit arbeiten. Klingt das doch nach einem Vorschlag, der das Problem an der Wurzel packen könnte, oder?
Also auf alle Fälle ist es auch ein Thema, das im Koalitionsvertrag anklingt unter der Überschrift Arbeits- und Fachkräftesicherung. Man muss da unterscheiden zwischen denjenigen, die sagen, also ich bin mit meiner Teilzeit eigentlich ganz zufrieden. Das sind laut Statistischem Bundesamt etwa gut 50%. Und denjenigen, die sagen, naja, wenn es irgendwie ginge, dann würde ich schon mehr arbeiten wahrscheinlich. Da gibt es eine Untersuchung vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das sagt also, 15% etwa der Menschen, die Teilzeit sind, denen wäre zum Beispiel über mehr Möglichkeiten bei der Kinderbetreuung oder auch flexiblere Arbeitszeiten schon geholfen. Soll heißen, da ist tatsächlich noch was drin. Zu viel sollte man sich vielleicht nicht davon erwarten, zumal manche, die mehr arbeiten, auch sehr schnell unser Steuersystem zu spüren bekommen. Wenn man nämlich etwas zusätzlich verdient, dann schlägt die Steuer, die ist ja progressiv, so nennt man das in der technischen Sprache, dann schlägt die Steuer ganz schön zu.
Es geht also auch darum, dass das, was ich durch mehr Arbeit auch verdiene, nicht aufgefressen wird davon, dass ich durch meinen höheren Verdienst dann auch in eine höhere Steuerklasse rutsche. Also Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein gestrichener Feiertag und mehr Eltern raus aus der Teilzeit. Das sind die drei Vorschläge, die aktuell diskutiert werden. Alle haben eins gemeinsam, die Deutschen sollen mehr arbeiten. Wie kommt dieser Vorschlag an in Deutschland? Bei den vielen Menschen, die schon sehr viel arbeiten, die vielleicht auch ehrenamtlich tätig sind und alles irgendwie unter einen Hut kriegen.
Diejenigen, die sich nicht um 4:30 in der Früh mal in der U-Bahn treffe, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und vielleicht noch ein bisschen verschlafen, die werden sich denken, wovon reden die da? Mhm. Ja. Gleichzeitig erlebe ich aber auch Menschen, und zwar sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, die das Gefühl haben, also wir rackern uns ab und bei anderen schaut das ganz anders aus. Insofern ein differenziertes Bild, würde ich sagen. Eine individualisierte Gesellschaft mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Einschätzungen. Mhm. Aber es gibt eben auch ein Thema, was man sich generell anschauen muss. Das ist die Frage, wie entwickelt sich unsere Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen? Und wenn wir besser bezahlt sein wollen, wenn wir mehr Urlaub haben wollen als andere, dann müssen halt unsere Produkte auch besser sein, entsprechend besser als die von anderen. Und da ist, glaube ich, was viele auch in der Zwischenzeit sehen, dass andere Länder da massiv aufgeholt haben. Also um es mal plakativ zu sagen, ja, die chinesischen Produkte, die sind in der Zwischenzeit oft genauso gut wie unsere, nur leider viel, viel billiger. Ja, mhm. Also insofern die Frage, ob wir mit den Bedingungen, die wir jetzt haben, und zwar individuell, also mit Arbeitszeit und mit dem, was auf dem Gehaltszettel steht, auf dem Lohnzettel steht, noch so weiterkommen. Ich glaube, die stellen sich schon einige und die stellen natürlich auch Ökonomen die Fragen, wie ist das mit Sicherung des Rentensystems, Sicherung der Sozialversicherungssysteme allgemein, wenn unsere Sozialversicherungssysteme auf dem Faktor Arbeit beruhen. Die Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Sie werden allein daraus finanziert. Das ist ja ein Prozentsatz, den wir immer aus unserem Lohn zahlen für Krankenversicherung, für Pflegeversicherung, für Alters-, für die Rentenversicherung insbesondere. Und wenn sich da eben zeigt, dass dieser Faktor Arbeit insgesamt als Teil der Gesellschaft eben kleiner wird, dann wird es sehr schwierig, diese Sozialversicherungen auf Dauer gut zu finanzieren.
Das heißt, es wird immer schwieriger, unsere soziale Absicherung aufrechtzuerhalten, je weniger Menschen arbeiten. Und das Thema Arbeitszeit könnte auch aus sozialen Gesichtspunkten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer drängender werden. Gleichzeitig kritisiert zum Beispiel Jan van Aken, Vorsitzender der Linkspartei, Friedrich Merz für seinen Vorstoß und spricht von einer extrem aufgeladenen Debatte.
Merz pöbelt jetzt was von Work-Life-Balance und mit diesem Gepöbel, da zündelt er wirklich irgendwie mit dem Feuer das Thema Arbeitszeit. Das ist so viel sozialer Sprengstoff da drin. Und ich merke und ich höre überall im Land, dass es richtig brodelt.
Wie bewertest du denn den Vorstoß von Friedrich Merz in dieser Hinsicht, also auch dahingehend, wie diese Debatte jetzt geführt wird?
Ja, wir haben auf der einen Seite eben diese, ich sag mal, eher wirtschaftlich fokussierte Debatte mit Blick darauf, wo kriegen wir heute die Arbeitsplätze her, wo kriegen wir es in der Zukunft her, wie machen wir das mit der Sicherung der Sozialversicherung. Mhm. Und wir haben diese Sicht eben von den Menschen, die tagtäglich sich abrackern und zwar eben nicht nur im Erwerbsleben, sondern eben auch zu Hause mit den Kindern, mit den pflegebedürftigen Eltern oder in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und für die ist es natürlich auch eine Zumutung zu hören, stopp, wir sollen noch mehr arbeiten. Insofern treffen da einfach verschiedene Debatten aufeinander. Ich fürchte nur, oder ich denke, wir müssen diese Debatte aushalten mit den verschiedenen Erfahrungen und auch mit den verschiedenen Einsichten, die da sind. Ich fand es interessant, dass jetzt vor wenigen Tagen jetzt Friedrich Merz seine Aussagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, relativiert hat.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance.
Er hat deutlich gemacht, wir können es nicht ganz so pauschal sagen, die Deutschen arbeiten zu wenig. Hat er auf dem Tag der Bauindustrie gesagt, es gäbe zwar in der Summe ein zu geringes Arbeitsvolumen, aber wir haben in Deutschland Gruppen, vor allen Dingen unter den Jüngern, die sehr, sehr viel arbeiten. Viele Menschen, die fleißig sind. Er hat auch das Thema Überstunden angesprochen. Also, das zeigt mir schon, dass er eben diese beiden Aspekte versucht aufzugreifen, die in die Debatte gehören. Wir müssen volkswirtschaftliche, ökonomische Fakten zur Kenntnis nehmen, können da nicht einfach sagen, die ignorieren wir. Und wir können aber auch nicht Menschen, die tagtäglich fleißig sind, egal ob es um 4:30 mit der U-Bahn fahren oder eben nach Deggendorf ins BMW-Werk gebracht werden, die einfach vor den Kopf stoßen und sagen, oh, ihr arbeitet zu wenig. Denn das ist ungerecht, genauso wie mit Blick auf diejenigen, die Care-Arbeit leisten oder eben ehrenamtlich sich engagieren. Also wir brauchen da ein gutes Miteinander zwischen ökonomischen Fakten und gleichzeitig auch Befindlichkeiten, emotionalen Befindlichkeiten. Denn es nützt uns nichts, wenn die Leute sagen, ihr Politiker, damit wollen wir nichts zu tun haben. Denn dann kann man nicht miteinander ins Gespräch kommen.
Und das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Hans-Joachim Viehweger und Viktoria Koopmann. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und damit geht auch dieser ARD-Infoabend zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Christopher Gaube. Aber es geht hier gleich gut informiert weiter durch die Nacht mit meinem Kollegen Marius Zekri. Also bleiben Sie gern dran. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen sollen deshalb schnell beschlossen werden, ebenso wie Bürokratieabbau und niedrigere Energiepreise. Außerdem will die Koalition die notwendigen Gesetze für das staatliche Infrastrukturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschieden. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Die Verteidigungsminister beider Länder haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung, so Merz.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Die Ukraine wird bei der Produktion weitreichender Waffensysteme von Deutschland unterstützt. Mit den Waffensystemen könne die Ukraine auch gegen militärische Ziele in Russland vorgehen. Russland hat der Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Für das ARD-Studio Moskau, Björn Plaschke.
Dmitri Peskow äußerte sich, der Sprecher des Kreml. Deutschland und Frankreich konkurrierten um einen Meistertitel. Wer schafft es besser zu provozieren? Und die ukrainisch-deutsche Übereinkunft sei eine Behinderung der Friedensbemühungen.
Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Lichtenberg und Neukölln durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerte Fahrerkabine eines Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch ist gegenüber einem pauschalen Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, das teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen, könne jede Schule eigenständig regeln. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Soweit die Nachrichten.